Ja, schönen guten Abend.
Ja, hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid.
Aktuell erleben wir einen massiven Fachkräftemangel im Bereich Cybersecurity. Besonders auffällig ist, dass Frauen da unterrepräsentiert sind. Und zwar ziemlich stark. Und interessanterweise soll es sogar mehr Frauen in der Cyberkriminalität geben als in der Cybersecurity.
Ja, vor ein paar Monaten spülte sich eine Meldung in unsere Timelines, nämlich, dass die Frauenquote im Cybercrime-Bereich tatsächlich höher ist als in der Cybersecurity. Wir haben da so eine Vermutung, woran es liegen kann, denn wir sind ja selber Frauen in der IT und wir kennen all die Herausforderungen, denen wir Frauen uns im Allgemeinen ja in der IT-Welt gegenüberstehen.
Ja, und zwar einfach, weil wir Frauen sind. Wir wollten dieser Sache natürlich auf den Grund gehen und deshalb haben wir in den letzten 7 Monaten mit 27 sehr unterschiedlichen Menschen gesprochen, die nicht Cis-Mann sind. Und in unseren Interviews haben wir sie gefragt, wie sie ihren Berufsalltag so erleben. Und ihre Geschichten sind Teil unseres heutigen Talks.
Lass uns mal mit einem Gedankenexperiment starten. Du hast ganz große Leidenschaft für die IT. Und das sich vorzustellen, fällt, glaube ich, vielen hier gar nicht so schwer. Du möchtest auch in deinem Job was erreichen, die Karriereleiter hochsteigen. Und du möchtest auch Anerkennung haben für das, was du tust. Und du möchtest mit deinen KollegInnen auf Augenhöhe arbeiten.
Wäre es überraschend zu hören, dass viele diesen idealen Arbeitsplatz nur in der Welt der Cyberkriminalität finden?
Und damit sind wir auch schon bei unserer These angelangt. Nämlich Cybercrime ist für Frauen der attraktivere Arbeitsplatz. Also die Woman in the Middle ist die zufriedenere Arbeitnehmerin. Unsere Beweisführung ist recht einfach. Es ist diese Meldung bzw. Meldung zu einer Studie, die verschiedene IT-Foren analysiert hat, mit dem Ergebnis, dass sich im Verhältnis mehr Frauen in Hackerforen der Untergrundszene beteiligen, als auf öffentlichen legalen technischen Foren wie zum Beispiel Stack Overflow oder Reddit. Und das nicht mal wenig. Hier stehen 12%, 38% gegenüber.
Ja, aber natürlich haben wir da auch noch eine Quelle, auf der wir diese Meldung hier gefunden haben. Der Trend Micro Report zu diesem Thema ist in den sozialen Netzwerken in den letzten Monaten viral gegangen, unter anderem auf LinkedIn, wo er eines Tages plötzlich auch auf meiner Timeline stand. Die Kollegen von Trend Micro haben dabei ein Tool von SEMrush verwendet, um Beiträge in cyberkriminellen Foren zu analysieren.
Genau, und laut Ihrem Report haben Sie 5 englisch- und russischsprachige Foren untersucht und haben diese mit bekannten IT-Blogs wie eben zum Beispiel Stack Overflow und Reddit verglichen. Wir empfehlen euch an dieser Stelle, euch diesen Report mal wirklich genauer zu Gemüte zu führen. Er ist lang, aber auch sehr detailliert. Und in unserem Talk geht es hier nicht darum, diesen Report vorzustellen. Auf jeden Fall haben die Untersuchungen von Trend Micro ergeben, dass es eben mehr Frauen in der Cyberkriminalität als in der Cybersecurity und IT allgemein geben soll.
Ta-ta-ta-ta!
So, wir fangen jetzt auch nochmal mit einem kleinen Quiz an, um beiden Seiten ein Gesicht zu geben. Wem sagt der Name Ursula Walk etwas hier?
Na, ich sehe niemanden.
Also die Uni Kiel stellt sie ganz kurz auf ihrer Webseite vor. Ursula Walk, geborene Hebelkreuzer, war die erste angestellte Programmiererin Deutschlands. Sie wurde 1948 von Konrad Zuse eingestellt, um Code für seinen Z4 zu schreiben. Die Arbeitsbedingungen waren, naja, nicht so cool. Sie muss im Keller gearbeitet haben, wo eben auch dieser Z4 stand. Und unter anderem gehörte auch das Löten der Relais zu ihren Aufgaben.
Ja, Ursula Walk lebte von 1925 bis 2016. In der Frühzeit der Computergeschichte waren es nämlich vornehmlich Frauen, die in Deutschland in der Computerproduktion beschäftigt waren. Während sich die Männer auf dem Felde beschossen, haben die Frauen an der Zukunft gebaut.
Das finde ich genau. Das ist der Spruch fürs nächste Wandtattoo.
Sehr gut, sehr gut.
So, nee. Aber
das Frage.
Genau, das zweite Gesicht. Ich denke, der Name Ella Witte sagt ein paar mehr Leuten was. Aber nochmal zur Erinnerung. Ella Witte aus Lettland wurde 2021 für ihre Mittaten an der Conti Group verhaftet. Und vor ihrer Verhaftung hat sie als Programmiererin eben für diese Gruppe gearbeitet. Wir empfehlen dazu einen Podcast, The Queen of Russian Hackers, aus der ARD-Audiothek. Und sie sagt selbst, dass sie eigentlich ja erst nur so kleine Programmteile beigesteuert hat, die anfangs eigentlich zu jedem System hätten passen können. Wie zum Beispiel so eine kleine Statusampel, die wir aus Projektmanagement-Tools kennen. Klar hatte sie auch an manchen Stellen ihre Zweifel, während sie für die Conti Group gearbeitet hat. Aber die wischte sie beiseite, denn es war für sie einfach eine Chance. Sie schlug sich da bis vor diesem Job eher am Rande des Existenzminimums durch und zeitweise programmierte sie sogar für die Scientology. Und klar, wenn man Kinder zu ernähren hat, ist die Wahl des Arbeitgebers manchmal nebensächlich. Aber die Frage ist, warum war es für sie mit ihren Fähigkeiten und ihren Kenntnissen so schwierig, in einer Welt, die vom IT-Fachkräftemangel geprägt ist, auf der hellen Seite der Macht ein mehr als solides Einkommen zu erlangen? Und vielleicht ist sie genau deshalb auch die Schlüsselfigur für unsere These. Und wie kommt denn das? Warum gibt es denn mehr Ellas als Ursulas? Norberta, du hattest doch auch mal mit dem Gedanken gespielt, auf die andere Seite zu wechseln, oder?
Naja, nicht ganz. Ich habe mal überlegt, einem meiner ehemaligen Chefs eins auszuwischen. Aber gemacht habe ich es dann doch nicht. Also heute gibt es leider keinen Deep Dive in einen illegalen Hack.
Ja, das ist schade. Vielleicht nächstes Mal. Aber ja, stimmt. Du hattest erzählt, du wolltest aus der Beratung in den Pentest-Bereich wechseln. Aber eigentlich hattest du ja da schon ein gutes Einkommen jetzt im Gegensatz zu Ella. Warum wolltest du denn den Job wechseln?
Das Einkommen war alles andere als gut. Und zu Beginn der Pandemie war dann auch noch Kurzarbeit ein Thema. Das wurde für mich existenzbedrohlich. Eigentlich wollte ich ja immer lieber technisch arbeiten und damals dachte ich mir so, das ist doch jetzt die Gelegenheit.
Ja, und wie ich dich kenne, hast du ja auch ausreichende Kenntnisse dafür mitgebracht.
Danke dir, liebe Katrin. Ich wurde trotzdem nicht gelassen. Ich habe zuerst mit dem Teamleiter von diesem Pentest-Team gesprochen und ihm ganz offen erklärt, was ich kann und was ich eben noch nicht kann. Aber ich habe auch klar gesagt, natürlich kann ich lernen.
Ja, das ist doch.
Und der Teamleiter hätte mich doch tatsächlich in sein Pentest-Team aufgenommen.
Ja, super.
Ja, da gibt es nur die Sache, am Ende hätte nur noch der Geschäftsführer zustimmen müssen. Ich hatte also auch ein Gespräch mit ihm und die Antwort kam ziemlich schnell. Nee, sehe ich da nicht. Und in dem Moment dachte ich mir, na gut, wenn sich irgendwann mal unsere beiden Rechner im selben Netzwerk treffen, dann gebe ich dir was zu sehen. Letztendlich habe ich das Unternehmen dann für ein viel besseres Angebot verlassen. Im Nachhinein glaube ich, dass ich meinem Chef damals, weil ich eine Frau bin, viel ausführlicher und detaillierter hätte erklären müssen, was ich wirklich kann. Aber ganz ehrlich, bei einem meiner männlichen Kollegen hätte das, was ich da erzählt habe, locker gereicht.
Das glaube ich dir. Und wenn wir uns hier mal die Zitate auf der Folie angucken, die sind zwar von 1997, aber unsere Erfahrungen zeigen, dass sie immer noch gültig sind. Bei Männern reichen so 80-90% der Übereinstimmung mit dem Stellenprofil. Bei Frauen müssen es 100 sein oder sogar noch mehr.
Ja, wenn ich mir diese Folie hier so angucke, muss ich sofort an unser Interview denken, das wir mit einer Werkstudentin geführt haben. Wir haben 2024. Unsere Interviewpartnerin, Entwicklerin in der IT, befindet sich in den Räumlichkeiten ihres Arbeitgebers und geht sich einen Kaffee holen. Und während sie da so vor diesem Kaffeevollautomaten steht und auf ihr Heißgetränk wartet, steht da so ein paar Meter von ihr eine Traube Männer und unterhält sich. Und einer von ihnen wird plötzlich lauter und sagt ganz hämisch, Zitat, Frauen können Technik nicht, das liegt an ihrem weiblichen Gehirn. Das wurde untersucht und wissenschaftlich belegt. Und alle anderen Männer in dieser Traube haben einfach nur gelacht.
Ja, super, ey. Ich muss so ein bisschen an dieses Hummelparadoxon denken. Kennt ihr das? Also den Mythos, dass Hummeln nicht fliegen können, haben zwei französische Entomologen in die Welt gesetzt. Angeblich hat die Relation Körper-Flügel eine ganz schlechte Relation. Und eigentlich können sie nicht fliegen, weil sie sind ja viel zu dick für diese kleinen Flügel.
Aber die Hummel weiß von alledem nichts. Und was tut sie? Sie fliegt.
Ich nehme das tatsächlich öfter als Witz, wenn das Thema aufkommt, dass ich als Frau in der Technik ja so eine Ausnahme bin und dies dazu kommt. Denn meine Sandkastenfreundin hat Mathematik und Informatik studiert, ich ja auch Informatik. Und ich sage dann immer, man hat uns einfach vergessen zu sagen, dass das keine Felder für Frauen sind.
Ein weiteres brandaktuelles Beispiel dafür, wie Frauen immer wieder lächerlich gemacht und ihnen ihre Kompetenzen abgesprochen werden, ist das, was Gundolf Siebeke von der CDU vor wenigen Wochen auf X gepostet hat. Gundolf hat einen Kommentar abgesetzt, der ordentlich für Aufregung gesorgt hat und nach heftiger Kritik, vor allem auch aus seinen eigenen politischen Reihen, wurde ihm wohl klar, dass so eine Aussage im aktuellen Wahlkampf wohl nicht so geschickt ist. Also hat Gundolf den Post wieder gelöscht. Aber vorlesen. Also, da steht, schön geschrieben, sollte es so sein, dass Frauenstimmen den politischen Heiratsschwindler Robert H. ins Kanzleramt hieven und damit Deutschland über die Klippe, muss über das Frauenwahlrecht inoffiziell über anti-emotionalen Demokratieunterricht offiziell nachgedacht werden. So viel dazu.
Soll ich weiter?
Ja. So, und er hat das natürlich ganz schnell wieder gelöscht. Und hat aber anschließend eine Erklärung veröffentlicht. Und die Erklärung war, naja, sagen wir mal, genauso erbärmlich wie der ursprüngliche Post. Denn er wollte uns weismachen, dass nicht er, Gundolf, der Sexist ist, sondern Robert Habeck. Laut Gundolf würde Robert nämlich die Emotionalität von Frauen ausnutzen, um sie zu manipulieren, damit sie ihn und seine Partei wählen. Und das sei seiner Meinung nach der wahre Grund, warum das Frauenwahlrecht langfristig in Gefahr sei. Den Rest erspare ich euch. Bei diesem erbärmlichen Versuch, seine Aussage zu erklären, wurde ich dann doch sehr emotional.
Ja. Und Friedrich Merz hat letztens auch noch mal was richtig Sinnvolles zum Thema mehr Frauen in der Politik beigetragen. Er hält nämlich nichts von paritätischer Besetzung im Kabinett, denn es gab schon mal weibliche Fehlbesetzungen. Und man tue Frauen einfach keinen Gefallen, wenn man versucht, ein ausgeglichenes Kabinett zusammenzustellen. Ja, wenn man lieber weniger Frauen nimmt, weil nicht alle Politikerinnen perfekt sind, dann könnte man ja genauso wenig Männer nehmen, weil da fallen mir auch eine ganze Handvoll Fehlbesetzungen ein. Aber was macht man dann? Sollte man das Kabinett dann vielleicht mit Transmenschen besetzen oder nicht-binären Menschen? Aber was machen wir, wenn es auch da mal zu einer Fehlbesetzung kommt? Dann müssen wir wahrscheinlich die ganze Demokratie abschaffen.
Also nach den Wahlergebnissen der letzten Jahre in der ganzen Welt befürchte ich, dass Gundolf und Friedrich keine Angst haben müssen, Mehrheiten zu bekommen. Denn auch Frauen sind beteiligt an der Benachteiligung von Frauen.
Ja, und ich möchte an dieser Stelle zum nächsten Themenkomplex und auch zum nächsten Interview kommen, das wir geführt haben. Eine Kollegin hat uns erzählt, dass sie bei ihrem Arbeitgeber an einer Schulung teilgenommen hat, in der ein Kollege Trainer war. Und sie war eben die einzige Frau in dieser Schulung. Ihr Kollege vorne als Trainer hat während der Schulung rausgehauen, ihm fallen 1000 Gründe dafür ein, warum Frauen weniger verdienen sollten als Männer.
Und genau mit solchen Seitenhieben und angeblichen Späßen halten wir die Ungleichbehandlung, die wir hier sehen auf der Folie, schön am Leben. Ein Beispiel. Im Jahr 2023 lag das durchschnittliche Jahresgehalt von männlichen Softwareentwicklern bei rund 71.000 Euro. Frauen, die die gleiche Tätigkeit ausüben, wurden im Durchschnitt mit 66.500 Euro bezahlt. Das sind immerhin 5% weniger für exakt die gleiche Arbeit.
In Juniorpositionen erhalten Frauen im Schnitt sogar 8% weniger Gehalt als Männer. Bei DevOps sind es sogar 9%. Eine IT-Leiterin erhält erhält im Durchschnitt zwar nur 4,2% weniger Gehalt, aber wenn man sich das mal auf das Jahresgehalt draufschaut, dann sind das ungefähr 10.000 Euro pro Jahr weniger, die an die Frau geht. Und das Ganze setzt sich dann eben noch weiter als Gender Pension Gap fort. Der Bereich Gender Pay Gap und auch die Führungsposition, die wir uns später nochmal anschauen wollen, sind eine der wenigen Bereiche, in denen wir nicht nur die Gegenüberstellung Mann-Frau finden können, sondern es gibt hier tatsächlich auch Studien zu verschiedenen LGBTIQ+-Gruppen. Die Studien sind nicht immer eindeutig. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Berichte bei den Vergleichen von homosexuellen zu heterosexuellen Frauen. In einigen Auswertungen verdient die eine Gruppe mehr, in anderen die andere Gruppe. Fakt ist aber, dass alle Menschen, die nicht Cis-Männer sind, weniger verdienen, egal zu welcher Gruppe sie gehören. Wir haben hier noch so ein paar Facts für euch zusammengestellt. Homosexuelle Männer verdienen im Durchschnitt 2 Euro weniger pro Stunde als heterosexuelle Männer. Und in Großbritannien betrug der Queer Pay Gap 16%. Bei Transmenschen betrug die Gehaltslücke in UK 13%. Und in den Niederlanden verdienen Menschen nach einer Geschlechtsanpassung 20% weniger Gehalt. Allerdings nur, wenn das männliche auf das weibliche Geschlecht angepasst wird. Ich denke, hier haut dann auch wieder der traditionelle Gender Pay Gap mit rein.
An dieser Stelle möchte ich aus einem Buch zitieren, das ich kürzlich gelesen habe. Das hat mir eine Kollegin von mir empfohlen. Das Buch, das jeder Mann lesen sollte. Und ja, der Titel heißt wirklich so. Und wurde von einer Autorinnengruppe namens Feminist Lab geschrieben. Darin heißt es: Das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern kann sich in Form von Kommentaren, Blicken und Witzen auf Kosten von Frauen und queeren Menschen äußern. Diese vermeintlich unbedeutenden Erniedrigungen fließen in das ein, was wir kollektiv als normal und akzeptabel im Umgang miteinander betrachten. Ist eine Person erst einmal zur Zielscheibe von Gemeinheiten geworden, fällt es leichter, sie zu objektivieren oder zu entmenschlichen. Ich finde, das bringt es hier ziemlich auf den Punkt.
Ja. Alles fängt klein an und wird immer größer, wenn wir nichts dagegen erwidern. Wir als Frauen, aber wir eben auch alle, auch die Allies, müssen hier was sagen.
Weiter zu unserem nächsten Thema. Ist die Zeit der Hidden Figures eigentlich vorbei, nachdem immer mehr von Ihnen und Ihrer für die Gesellschaft wichtigen technischen Arbeit bekannt gegeben worden ist?
Hidden Figures ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Klar ist der natürlich auch ein bisschen cheesy, gerade wenn so Kevin Costner das diskriminierende Toilettenschild von der Wand reißt und sich alles dank des Wohlwollens der Weißen zum Guten wandelt. Aber das Thema ist wichtig. Und leider ist die Zeit der Hidden Figures nicht vorbei. Es wird sich immer noch mit fremden Federn geschmückt, Leistung anderer von Männern als ihre eigenen genutzt. Und es gibt so viele Frauen, die für ihre Leistung keinen Eintrag in die Geschichtsbücher finden oder auf die Autorenliste von Research-Papern. Genauso wie Ursula Walk, die erste Programmiererin. Und weder ChatGPT noch Wikipedia kennen sie. Dafür kennt jeder den Namen Konrad Zuse. Schon ein bisschen komisch.
In unseren Interviews haben wir viele Geschichten gehört, in denen Männer sich die Werke und Verdienste von Frauen einfach zu eigen gemacht haben. Und zwei dieser Geschichten möchten wir euch gerne erzählen. Wir haben zum einen mit einer jungen Frau gesprochen, die Physik studiert hat. Die hat im Rahmen ihres Studiums als Werkstudentin in einem entsprechenden Unternehmen gearbeitet und dort auch ihre Masterarbeit geschrieben. Und dafür wurde ihr dann ein Betreuer, der war Mitarbeiter in diesem Unternehmen, zur Seite gestellt. Dieser Betreuer hatte allerdings einen etwas anderen Schwerpunkt, der war Mathematiker, aber es ging ja um den Studiengang Physik. Als die Arbeit schließlich fertig war, passierte etwas, das die junge Frau dann doch sehr überrascht hat. Aus ihrer Masterarbeit wurde hinter ihrem Rücken ein Paper des Unternehmens gemacht. Und in diesem Paper steht heute der Betreuer dieser Masterarbeit als Erstautor, die junge Frau als Zweitautorin. Und als ob das nicht genug wäre, dieser Betreuer hält nun mit dem Inhalt dieser tollen Arbeit Vorträge auf Kongressen und großen Veranstaltungen. Die Frage ist, erwähnt dabei auch die junge Physikerin?
Ich glaube nicht. Ich weiß.
Und falls ihr euch das jetzt fragt, sie hat in dieser Firma dazu etwas gesagt. Sie hat hinterfragt, wie das denn sein kann. Sie bekam als Antwort, ja, dass das Unternehmen das dürfe, da es die Masterarbeit betreut hat und sie ist ja auch schließlich bezahlt worden für die Zeit und das sei ein übliches Vorgehen.
Ja, allerdings hat zur selben Zeit ein männlicher Werkstudent in derselben Firma auch mit Unterstützung seine Masterarbeit geschrieben und er durfte das Paper selber schreiben und wird eben auch als Erstautor genannt. Eine andere Interviewpartnerin erzählte uns, dass sie nach einem echt guten Vortrag auf einer großen Cyber Security Summit Aufmerksamkeit erzeugt hat und sie wurde von einer Firma angefragt, eine ganze Webinarreihe zu diesem Thema zu halten. Und sie meinte, naja, sie können das halt nur im Rahmen ihres Hauptjobs machen, nicht freiberuflich, was ja aber kein Problem ist. Also wandte sie sich an ihren Chef und den Vertrieb ihres Unternehmens und sie dachte, naja, die werden sich schon bei mir melden, wenn es dann losgeht mit dem Webinar. Aber eines Tages sah sie auf ihrer LinkedIn-Timeline, dass ihr Chef ganz stolz berichtet, wie zwei männliche Kollegen genau eben dieses Webinar für diese Firma gehalten haben, was eigentlich sie angefragt hat.
Die Kollegin hatte sich ja eigentlich so richtig gefreut, ne? Endlich mal kann sie zeigen, dass auch sie in der Lage ist, Projekte für das Unternehmen an Land zu ziehen. Aber den Bonus dafür bekamen zwei männliche Kollegen von ihr. Und sie sind von der Welt da draußen als die Fachexperten zu sehen. Vertriebsanteile für die Kollegin, Fehlanzeige.
Ich will hier mal wieder auf die dunkle Seite schwenken, denn wir haben hier unsere These und behaupten, dass das Jobparadies im Cybercrime liegt. Das heißt doch, dass all diese Probleme dort nicht existieren. Und das tun sie auch nicht, denn es gibt keine strukturelle Ungleichheit dort. Denn es sind alle anonym. Es gibt keine Möglichkeit für Unconscious Bias hier Fuß zu fassen. Und wir sind sehr sicher, dass für viele Frauen, die hier im Cybercrime unterwegs sind, es nicht der Nervenkitzel ist, sondern eben diese wirkliche, echte Gleichstellung. Hier bekommen wir, wie Ella Witter, eine echte Chance auf einen ebenbürtigen Job auf Augenhöhe. Und gerade junge Frauen werden doch in unserer legalen Berufswelt überhaupt nicht ernst genommen.
Das ist der Zeitpunkt, wo ich von einem Interview mit einer Programmiererin erzählen möchte. Unsere Gesprächspartnerin ist eine hochintelligente und sehr interessante Kollegin, die so richtig was drauf hat. Ihre Geschichte hat uns ganz besonders bewegt. Diese noch recht junge Frau hat in dem Unternehmen, in dem sie heute arbeitet, als Werkstudentin angefangen, zusammen mit einigen männlichen Kollegen. Also es war ein Team aus Werkstudis und sie war die einzige Frau in diesem Team. Zu Beginn hatten alle in diesem Team denselben Wissensstand. Doch während die männlichen Kollegen spannende Projekte zugeteilt bekommen haben, sah das bei ihr halt leider anders aus. Sie wurde mit den berühmten Fleißbienchenarbeiten betraut, wie etwa Papierstau in einem Drucker zu beheben. Ich möchte an dieser Stelle gerne mal einen kleinen Ausflug machen zu einem meiner Lieblingsbücher, Unsichtbare Frauen, von der Autorin Caroline Criado Perez. Wenn ich die Geschichte dieser jungen Programmiererin erzähle, höre ich immer wieder solche Sätze wie: Warum hat sie sich denn nicht durchgesetzt? Oder auch: Als Dienstleister brauchen wir Rampensäue, damit wir unsere Fachkräfte an die Kunden verkaufen können. Aber die Kollegin hat genau das gesagt, was sie kann. Sie hat mehrmals darum gebeten, bei einem Projekt mitzuarbeiten, doch sie wurde einfach nicht gelassen. Und genau solche Geschichten beschreibt Caroline Criado Perez in ihrem Buch. Sie zeigt auf, dass es systematisch vielen Frauen im Berufsalltag so ergeht. Für dieses Literaturwerk hat die Autorin 3 Jahre lang Studien und Statistiken ausgewertet und mit vielen fachlich versierten Menschen gesprochen. Sie deckt also die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Erhebung wissenschaftlicher Daten auf und entlarvt damit die fortwährende und systematische Diskriminierung von Frauen. Das hat zur Folge, dass eine riesige Wissenslücke entstanden ist und auch immer noch entsteht, die sich massiv negativ auf das Leben von Frauen auswirkt. So, nun zu einigen Passagen aus diesem Buch, die beschreiben, dass es tatsächlich sehr vielen Frauen im Beruf genauso ergeht. In unserem Kontext hier mit unserer jungen Programmiererin möchte ich einen Blick in das Kapitel 4, der Mythos von der Meritokratie, werfen. Ich erkläre mal ganz kurz, was Meritokratie bedeutet. Eine Gesellschaft erkennt bestimmte Leistungen an. Personen erbringen diese anerkannten Leistungen. Für das Erbringen dieser anerkannten Leistungen werden diese Personen für führende Positionen ausgewählt. Jetzt wieder zurück zu unserer Interviewpartnerin, die junge Programmiererin. Sie befindet sich in einem Team, in dem alle die gleichen Grundvoraussetzungen haben. Im Studium erworbene Programmierkenntnisse, die ja nun auch für genau diese Stelle gefragt waren. Und nochmal, sie ist die einzige Frau in ihrem Team. Sie hat mindestens genauso viel Programmiererfahrung wie ihre männlichen Kollegen. Und trotzdem bekommt sie als einzige Person in diesem Team kein einziges Projekt, in dem sie mitarbeiten kann. Obwohl sie belegen kann, auch auf dem Papier, und es zusätzlich sagt und offensiv Interesse an Mitarbeit in Projekten bekundet. Ich habe hier ein schönes Zitat aus dem Kapitel 4. Frauen müssen mehr unterschätzte Verwaltungsarbeit leisten als ihre männlichen Kollegen. Und sie tun es, weil sie für ihre Unfreundlichkeit abgestraft werden, wenn sie Nein sagen. Ich sehe da schon sehr viele Dicken. Da können sehr viele Frauen ein Lied von singen. Frauen werden sehr häufig dazu verdonnert, Aufgaben zu erledigen, die in unserem gesellschaftlichen Konstrukt als typisch weiblich gelten. Ein Nein wird nicht akzeptiert. Der Wunsch von Frauen, ganz bestimmten Tätigkeiten nachzugehen, negiert. Vor allem dann, wenn es sich um Tätigkeiten handelt, die in unserem gesellschaftlichen Konstrukt wiederum als typisch männlich gelten. Und wenn Frauen ihre Arbeitgeber aktiv verlassen, dann deshalb, weil sie das Gefühl haben, in der Karriere aufgehalten zu werden, bei Beförderungen oft übergangen und ihre Projekte verworfen werden. Und nicht etwa, weil die Projekte, die sie selber initiieren, nicht gut genug waren. Wir haben von sehr vielen unserer Interviewpartnerinnen gehört, dass ihre Vorschläge meistens abgeschmettert oder sogar überhört worden sind. Aber kommt dann ein Mann mit genau derselben Idee direkt um die Ecke, ich sehe schon wieder jemand nicken, finden das plötzlich alle ganz toll.
Ja, das klingt weniger nach Meritokratie als nach institutionalisierter Benachteiligung.
So, zurück zu den Projekten, bei denen unsere Interviewpartnerin nicht mitarbeiten durfte. Wir alle wissen, dass in der IT das große Geld vor allem mit Projekten verdient wird. Mit Projekten sind wir billable, wir generieren Faktura und unsere Arbeit ist kundenverwertbar. Dafür werden wir von den meisten Arbeitgebern mit einem variablen Anteil gezahlt, der on top auf unser Fixum kommt. Für Fleißbienchen arbeiten, wie Drucker reparieren, Forensikkoffer packen, Hardware aufbereiten, Pakete verschicken und so weiter nicht. Die junge Programmiererin ist übrigens nach ihrer Werkstudiezeit mit ein paar ihrer männlichen Kollegen zusammen in diesem Unternehmen geblieben und in die Festanstellung gegangen. Und die männlichen Kollegen wurden als Entwickler eingestellt, die junge Frau als Trainee, mit der Begründung, dass sie ja noch keine Projekterfahrung habe.
Und es sind eben nicht nur diese Geschichten, es sind keine anekdotischen Evidenzen und keine Einzelfälle. Wir haben hierzu wirklich auch erschreckende Statistiken gefunden. In Mitarbeitergesprächen wird Frauen zwar meist eine höhere Leistung attestiert, aber eben ein deutlich niedrigeres Potenzial. Und wir Frauen haben eine viel geringere Chance auf eine Beförderung oder sogar eine Führungsposition.
Und so holen die jungen Männer die Frauen auf der Karriereleiter einfach im Eiltrumpf ein. In einem der Interviews fiel tatsächlich mal der Satz, mein letzter Teamleiter war 20 Jahre jünger als ich. Als ich in der IT angefangen habe zu arbeiten, war der gerade mal in der Grundschule.
Ja, oder auch eine andere Interviewpartnerin, die sagte, ich habe einen Kollegen, der ist halb so alt wie ich. Als ich angefangen habe, in der IT zu arbeiten, da war der gerade ein Jahr alt. Er hat den gleichen Karrieretitel, verdient 10.000 Euro mehr und hat noch einen Firmenwagen on top. Wir haben hier dieses Bild übrigens bewusst genutzt als Darstellung für den Teamleiter und die Praktikantin und wollen damit auch schon auf den nächsten Themenschwerpunkt hinweisen, nämlich Lookism. Es geht hier um die Diskriminierung einer Person aufgrund ihres körperlichen Erscheinungsbildes. Lookism ist ganz eng mit anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit verbunden, wie zum Beispiel Racism, Sexism, Ageism, Behindertenfeindlichkeit. Aber im Gegensatz zu diesen anderen Diskriminierungsformen ist es eigentlich nicht strafbar.
In unseren Interviews haben viele Frauen betont, dass sie den Eindruck haben, dass gut aussehende und gut gekleidete Frauen im beruflichen Umfeld oft bevorzugt werden. Sie berichten, dass sie selbst bei bestimmten Beförderungen oder beruflichen Veränderungen leer ausgegangen sind, während eine Kollegin, die vielleicht nicht unbedingt kompetenter ist, aber eben aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes eher Chancen erhalten hat. Das zeigt, wie stark unser gesellschaftliches Konstrukt von Attraktivität in berufliche Entscheidungen hineinspielt.
Ja, ein Beispiel fand ich besonders krass. Eine Interviewpartnerin erzählte uns, dass sie in ihrem Unternehmen in den technischen Bereich gewechselt hat, in dem sie eigentlich nur so rudimentäre Kenntnisse hatte.
Na, immerhin, sie wurde gelassen.
Ja, aber sie durfte da nicht bleiben. Als sie neu war im Bereich, wurde ihr von den männlichen Kollegen ganz klar gesagt, wir haben keine Zeit, dich einzuarbeiten, das musst du schon irgendwie selbst dir auf die Kette bringen.
Das hört sich nach großer und ganz ehrlich unnötiger Anstrengung an.
Ja, total unnötig. Und als eine andere, sehr hübsche Kollegin in die Abteilung kam, die einen ganz anderen Kenntnisstand hatte, eben eigentlich alles mitbrachte, was sie für den Job brauchte und keine Einarbeitung brauchte, hatten eben diese Kollegen plötzlich sehr viel Zeit.
Ja, sowas kenne ich auch. Das ist so vorhersehbar, dass es schon wieder langweilig ist. Aber wie musste sich die neue Kollegin erst fühlen? Die wurde gemansplained und ihr wurden einfach die Kompetenzen abgesprochen. Nur damit die männlichen Kollegen einen Grund hatten, möglichst oft in ihrer Nähe zu sein und Zeit mit ihr zu verbringen. Klingt ganz klar auch nach Sexismus.
Und nach wirtschaftlichem Schaden für die Firma. Denn die männlichen Kollegen hätten ja einfach die Zeit investieren können, um eben die andere Kollegin, die unsere Interviewpartnerin war, ordentlich einzuarbeiten. Das wäre eigentlich für das Unternehmen effektiver und effizienter gewesen.
Stattdessen haben die männlichen Kollegen einfach der nächsthöheren Führungsebene reportet, sie könnten die Kollegin, also die unsere Interviewpartnerin war, in der Abteilung nicht gebrauchen. Sie hätte nicht die nötigen Kenntnisse dafür. Und futsch, war sie wieder weg.
Ja, was wirklich schade ist, denn da hat eine Frau wirklich große Lust auf den Bereich IT-Security, in dem wirklich dringend Leute gesucht werden. Aber ja, da wird man fachlich abgehängt, weil man eben nicht in das Beuteschema passt.
Ja, es ging um den Bereich digitale Forensik. Da sollten Menschen, die da wirklich Bock drauf haben, ne, nicht ausgebremst werden. Womöglich wechseln die sonst noch auf die dunkle Seite der Macht.
Ja, uns wird außerdem noch eine weitere Geschichte erzählt, die wohl auch sehr typisch ist. Eine Kollegin nahm an einem einfachen Jofix teil mit einem Kunden, mit dem sie schon lange zusammenarbeiten. Und in dem Meeting waren zwei Männer vom Kunden, ein Mann vom externen Dienstleister A, eine Frau vom externen Dienstleister B, sie selbst und ein männlicher Kollege von ihr, eben vom externen Dienstleister C. Alle trugen Hoodies, bis auf die eine Frau vom externen Dienstleister B, die hatte so ja Smart Casual Business, Kleidung, Bluse, Blazer und so weiter.
So wie hier auf dem Bild muss die Runde ungefähr ausgesehen haben. Die werden wahrscheinlich nicht alle die Kapuze aufgehabt haben, aber ansonsten dürfte das schon passen.
Naja, und jedenfalls musste sich dann unsere Interviewpartnerin von ihrem männlichen Teamkollegen im Hoodie anhören, dass sie nicht im Hoodie an einem Kundenmeeting teilnehmen könnte.
Ja, auf die Kleidung werden vor allem Frauen angesprochen. Und warum sollen Frauen im Homeoffice bei einem einfachen Jofix nicht in bequemen Klamotten arbeiten dürfen? Die Männer tun es doch auch. Und das hier ist übrigens kein Einzelfall. Eine andere Interviewpartnerin hat uns da einen ganz ähnlichen Fall geschildert. Also sie war ebenfalls einzige Frau in ihrem Team, war mit ihren Kollegen bei einem Messebesuch und alle, auch sie selbst, trugen Anzug und Sneaker. Ihre männlichen Kollegen sagten tatsächlich zu ihr, dass sie mit solchen Schuhen doch nicht antreten könne. Als Frau musst du doch High Heels tragen, hieß es. Und das fand sie natürlich befremdlich und hat uns dann noch obendrein erzählt, dass ihre Sneaker aber die einzig sauberen in der Runde gewesen sein sollen. Katrin, du hast doch auch schon mal so ein Erlebnis gehabt, oder? Hat dich mal irgendein Vorgesetzter zu dir gesagt, du solltest dich doch besser schminken?
Ja, das war vor echt vielen Jahren, da habe ich als Softwareentwicklerin gearbeitet. Und ja, mein Chef meinte, dass es beim Kunden besser ankommen würde, wenn ich mich schminken würde und auch einen Rock anziehen würde, mich also hübsch machen für den Kunden. Aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich beim Kunden als Backend-Entwicklerin ernster genommen werden würde, wenn ich jetzt mit Lippenstift an der Datenbank rumschraube. Und ich denke auch nicht, dass er den Männern zu mehr Farbe im Gesicht geraten hätte. Aber ja, allgemein werden wir Frauen einfach sehr, sehr häufig auf irgendwelche Äußerlichkeiten angesprochen, ohne dass wir irgendwen nach der Meinung gefragt haben.
Ja, neulich habe ich einer Kollegin erzählt, dass ich auf diesem Kongress hier einen Talk halten werde über das, worum es hier so geht und was andere Frauen uns über ihre Erfahrungen im Berufsleben erzählt haben und wie nervtötend das ist. Und diese Kollegin entspricht eher dem Typ, den ihr hier gerade auf der Folie seht. Sie ist ein Punk. Wir verbringen ganz oft die Mittagspause zusammen. Die Kollegin ist wirklich mega witzig, kreativ und ich mag sie voll gerne. Und wenige Minuten, nachdem wir hier dieses Gespräch geführt hatten, bekam ich folgende Nachricht von ihr in unserem internen Firmenchat. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Falls ja, sorry. Aber als ich mal in einer Social-Media-Redaktion gearbeitet habe, hat sich eine Kundin, Shampoo-Firma mit Zielgruppe junge Frauen, geweigert, mit mir zusammenzuarbeiten. Sie wollte ihre redaktionellen Texte lieber von meiner Kollegin geschrieben haben, die sich sehr modebewusst und feminin kleidete. Ich habe die Texte dann trotzdem geschrieben und wir haben so getan, als wären sie von meiner Kollegin. Die Kundin war plötzlich voll begeistert.
Ja, es sind eben nicht nur Männer, die das Aussehen bewerten, sondern eben auch Frauen. Ich habe gerade vor kurzem einen Artikel gelesen, dass 9 von 10 Menschen Vorurteile gegenüber Frauen haben. Und da ist es doch wirklich auch kein Wunder, dass wir Frauen so viel drüber nachdenken, wenn es eben so oft kommentiert und bewertet wird. 5 Monate unserer Lebenszeit verbringen wir im Durchschnitt mit dem Nachdenken, was wir zur Arbeit anziehen. Und ich hoffe, es ist vor der Ära des Homeoffice, weil jetzt müssen wir uns ja nur noch über das Oberteil Gedanken machen. Aber jede 4. Frau bekommt ein Kommentar zu ihrem Outfit. Und besonders schlimm fällt mir das persönlich wieder bei den Politikerinnen im Fernsehen auf. Das ist immer eine riesen Diskussion in der Presse und in den sozialen Medien. Was hatte die Baerbock schon wieder an? Oder damals, das war 2013, da hatte Angela Merkel eine Kette an während eines TV-Duells. Und es reichte wirklich eine Kette, um das Internet verrückt spielen zu lassen. Schlandkette hatte paar Minuten nach diesem Interview direkt einen Facebook-Account und einen Twitter-Account bekommen, als wenn es keine Inhalte in diesem TV-Duell gegeben hatte.
Wie sieht es dagegen im Cybercrime aus? Weder Klarname noch tatsächliches Aussehen noch Geschlecht ist hier bekannt. Jeder und jede kann sich beliebig den Avatar so gestalten, wie er oder sie das möchte und für die Kommunikation einen Nickname wählen. Es gibt auch diesen berühmten Satz, im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Und das stimmt. In unserem Lieblingsbuch wird auch auf das Thema Anonymität eingegangen. Und zwar gleich zu Beginn von Kapitel 4. Ein treffendes Beispiel finden wir bei den New Yorker Philharmonikern. In den 50er und 60er Jahren waren Frauen dort deutlich in der Minderheit. Doch in den 70er Jahren änderte sich plötzlich was. Die Zahl der Musikerinnen stieg signifikant an.
Das war passiert?
Das Auswahlverfahren für neue Orchestermitglieder wurde geändert. Das sogenannte blinde Vorspiel wurde eingeführt. Die Auswahlkommission konnte die sich bewerbende Person nicht sehen, sondern ausschließlich ihr Spiel auf ihrem Instrument hören. Die vorspielende Person wurde durch eine Trennwand verdeckt. Und interessanterweise wurde dieses Verfahren erst nach einer gerichtlichen Klage eingeführt. Aber die Wirkung war sofort spürbar. Laut der Autorin lag der Frauenanteil bei Neueinstellungen in den frühen 80er Jahren dann bei 50%.
Ja, das Absprechen von Kompetenzen und der Fokus auf Äußerlichkeiten ist für Frauen in der legalen IT ein Problem. Aber als Hackerin ist es einfach die beste Tarnung. Beim Social Engineering wirken wir viel vertrauenswürdiger. Wir werden schneller mal mit nutzbaren Geräten allein gelassen. Und zusätzlich können wir uns einfach irgendeinen Nickname geben. Und wir können dann einen neutralen Avatar wählen oder vielleicht sogar einen männlichen. Und schon ist das Täterbild gesetzt.
Ja, the Queen of Russian Hackers, aller Witte, wurde eigentlich auch nur geschnappt, weil sie unter ihrem Klarnamen gearbeitet hat. Das ist in diesem Podcast zu hören, von dem wir am Anfang erzählt haben. Und das passt schon. Ich erinnere mich an so viele Vorstellungsgespräche, bei denen ich teilweise eine halbe Stunde oder länger im Büro des CEO gesessen habe und auf meinen Gesprächspartner warten musste. So ganz allein mit seinem eingeschalteten und nicht gesperrten Rechner. Es war schon echt mutig, mich so lange mit dem Gerät allein zu lassen. Die haben wahrscheinlich nie daran gedacht, dass ich für so eine Situation die Awareness habe. geschweige denn die Kenntnisse und Fähigkeiten, mich durch die Systeme des Unternehmens zu hacken. Schließlich bin ich ja eine Frau. Also, was können wir denn jetzt tun, um für Frauen Cybersecurity interessanter zu machen als die dunkle Seite der Macht?
Ja, also zum Beispiel in der Züricher Zeitung gab es einen wunderbaren Artikel über eine Medienkonferenz, bei der sich VertreterInnen von Verbänden getroffen haben und einen Leitfaden entwickelt. Eine Emotionsbox, so hieß der Leitfaden, mit der Kernaussage: einfache Sprache, warme Farben.
Na, herzlichen Dank auch für die einfache Sprache. Die denken wohl, wir wären dumm.
Naja, sie wollen halt auf diese Weise versuchen, dem Geschlechterproblem in der IT-Welt, so wird es hier genannt, zu begegnen. Ich habe noch zwei Zooms auf den Artikel mitgebracht, aber wir gehen da auch drauf ein, falls ihr das nicht direkt lesen könnt. Es ist ja schon mal gut, dass sie, wie hier beschrieben, dass sie den Mädchen und Frauen die IT-Welt schmackhafter machen wollen. Die Technikthemen sollen besser in den Unterricht integriert werden und es soll ansprechendes technisches Spielzeug für Mädchen angeschafft werden und extra Schnupperlernen veranstaltet werden, die mädchengerechter gestaltet sind.
Okay, ich weiß nicht, ob das nötig ist.
Ja, ich weiß auch nicht. Also bei uns damals in der Schule gab es Informatikkurse extra für Schülerinnen. Das hat gut funktioniert, aber eben nicht mit anderen Inhalten. Die Emotionsbox schlägt da was anderes vor. Schau mal hier. Ich lese mal kurz vor. Der Leitfaden geht darauf ein, welche Farben, die Unterlagen und Designs verwendet werden sollen, um Frauen anzusprechen. Nicht erwünscht sind demnach typisch technisch kühle IT-Farben wie dunkelblau und schwarz. Sie wecken die falschen Emotionen.
Katrin, haben wir jetzt die falschen Emotionen?
Ja, ich mag eigentlich die Hoodies und ich finde auch, die passen zu uns.
Ja, die haben wir uns extra hier für unseren Talk machen lassen. Dankeschön. Weißt du, was mich im Allgemeinen ganz furchtbar stört? Oder ihr? Es wird immer über Frauen gesprochen, anstatt mit ihnen zu sprechen. Und es werden Dinge über sie behauptet, zum Beispiel, was sie angeblich für Vorlieben hätten, wie man mit ihnen sprechen muss, ihr Verhalten wird interpretiert und es werden einfach Schlüsse und letztendlich auch Konsequenzen daraus gezogen, worüber sich Frauen am Ende dann nur wieder wundern dürfen. Also, wir haben den ultimativen Hack für alle Menschen da draußen.
Sei nicht wie Gundolf. Sei auch nicht wie Friedrich, sei wie die Hummel.
Vielleicht weiß die Hummel ja doch, was über sie gesagt wird und ist beim Fliegen deshalb so laut, weil sie sich über alle kaputt lacht, die behaupten, sie könnte das nicht.
Ja, die Hummel ist eine Hackerin.
Cool. Unseren nächsten Talk sollten wir Hummel in the Middle nennen. Ich muss heute noch Hummeln fixen.
Ja.
Also, die Sicht auf Frauen und queere Menschen als die anderen, die Sonderfälle, die angeblich nur Probleme und Kosten verursachen, muss endlich raus aus den Köpfen. Wir sind als Gesellschaft leider immer noch weit von einer Gleichberechtigung aller Geschlechter entfernt. Nutzt euren gesunden Menschenverstand, seid Allies, beteiligt euch nicht auch noch an der Diskriminierung von euresgleichen. Benennt Ungerechtigkeiten und benennt sie richtig.
Und schaut nicht nur auf Mann und Frau, es gibt noch so viel mehr. Wir müssen dringend besser werden in der Datenerhebung, denn mit der Transparenz, die wir daraus gewinnen können, werden ganz sicher noch viel mehr Probleme sichtbar, die wir noch gar nicht auf dem Zettel haben. Diversity muss ernst genommen werden und nicht nur als Truck auf dem CSD, sondern durch Taten, Taten, Taten. Das gebietet eben nicht nur die Menschlichkeit, sondern ist auch ein großer Hebel für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Eine hohe Gender Diversity bringt eine 25% höhere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein und kann sogar noch weiter gesteigert werden durch eine hohe ethnische Diversität. Der Diversity Report 2021 zeigt, dass diverse Führungskräfte in Krisenzeiten wie zum Beispiel Corona ihre Mitarbeiter durch die richtige Ansprache erfolgreich leiten können. Teams mit diverser Führung waren außerdem loyaler und akzeptieren schwierige Maßnahmen besser. Neben diesen Faktoren zeigt sich, dass diverse Führungsteams überdurchschnittlich gute Stärken und Perspektiven kombinieren, die bei der Bewältigung von Krisen benötigt werden. Und Krisen haben wir ja im Moment genug. Aber auch in Nicht-Krisensituationen ist eine reflektierte Führung, die sich die Unconscious Bias ständig hinterfragt, so wichtig. Nur so kann Führung auf Augenhöhe passieren. Ich habe da so einen Chef. Grüße an Andreas. Und außerdem empfehlen wir, diese Freiheiten, die im Cybercrime einfach gut funktionieren, zu übernehmen. Denn sie helfen auch die Care-Arbeit oder auch Menschen während einer Geschlechtsanpassung, das besser in ihren Alltag zu integrieren, durch Homeoffice und so weiter.
Solange wie Männer sich Sprüche erlauben, wie Frauen können wegen ihres weiblichen Gehirns keine Technik oder mir fallen 1000 Gründe ein, warum Frauen weniger verdienen sollten als Männer.
Und solange die Welt da draußen es sich erlaubt, junge Frauen auf ihre biologische Uhr anzusprechen.
Das tun übrigens auch Frauen und das zu tun ist übergriffig. Solange wie Politiker ihre Launen an Frauen auslassen, indem sie ihnen das Wahlrecht wieder entziehen wollen, nur weil die Männer in der Oppositionspartei besser aussehen als sie selbst.
Und solange Frauen wegen ihres guten Aussehens, aber nicht wegen ihrer Kompetenz mit zum Kunden genommen werden, sind wir noch lange von einer Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern entfernt.
Frauen fühlen sich fachlich abgehängt, mit ihren Fähigkeiten nicht gesehen, sich in ihrer Motivation ausgebremst und sich nicht ernst genommen.
Eigentlich müsst ihr uns einfach nur machen lassen. Frauen und auch queere Menschen fühlen sich ausgegrenzt. Sie fühlen sich behandelt wie sonderbare Wesen. Sprecht mit uns, sprecht mit euren queeren KollegInnen auf Augenhöhe. Bezieht uns alle mit ein.
Einfach machen ist gar nicht so schwer. Außer...
Ihr möchtet gern, dass wir weiterhin die dunkle Seite der Macht wählen.
Sonst habt ihr in der Cybersecurity ja nichts mehr zu tun. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank.
Ja, das war mega cool. Danke für euren Talk. Wir haben noch ganz viel Zeit für viele, viele Fragen aus dem Publikum, aber auch natürlich von unserem Signal Angel. Wir können jetzt mit Frauen reden, was ich wirklich zu schätzen weiß. Insofern, wer Fragen hat, bitte kommt nach vorne, wenn ihr euch traut. Ansonsten habe ich hier ein Mikrofon und würde das einfach einmal durchreichen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Jungs, traut euch. Aber da hinten ist eine Frage. Magst du vorkommen oder soll ich das zu dir bringen? Cool, komm zu uns. Mega. Super.
So, hallo.
Ganz nah ran, genau.
Mich würde interessieren, ob ihr irgendwelche konkreten...
Mikrofon ein bisschen näher zu deinem Mund. Super,
so,
perfekt, wunderbar.
Ja, super. Konkrete Vorschläge habt, was man machen kann, um mehr Frauen eingestellt zu bekommen. Also ich zum Beispiel komme aus dem öffentlichen Dienst, dort gibt es eine Frauenquote. Wäre das zum Beispiel eine Idee, dass man einfach eine gesetzliche, also staatlich, gesetzlich auch für den privaten Sektor festgesetzte Frauenquote hätte?
Ich denke, das ist ein ganz guter Katalysator, um einfach erstmal ein paar mehr Frauen reinzukriegen. Was wirklich ein Faktor ist, ist, schon mal Frauen in Führungspositionen da zu haben, weil das ist so das Zeichen, oder auch queere Menschen in Führungspositionen, weil das ist das Zeichen, dass ein Unternehmen das wirklich ernst nimmt, im Gegensatz zu einem Truck auf dem CSD.
Würdest du auch sagen, dass das, also einmal ein Zeichen setzen für die Unternehmen, aber halt eben auch als positive Role Model für junge Frauen, für junge Mädchen, was du gerade, also ich fühle mich so, was du von dem Sandkasten erzählt hast mit deiner Freundin und die Hummel, also ich habe mich da sehr, sehr, sehr drin gesehen, dass man dann halt eben so, als mir jetzt zum Beispiel als junges Mädchen sehr gut getan, als Beispiel Frauen zu haben, die sich für Autos interessieren und eben mich nicht irgendwie blöd zu fühlen. Ja. Ja. Mhm.
Role Models sind ganz wichtig und es ist auch wichtig für uns Frauen, eben dieses Role Model-Dasein anzunehmen. Also ich hatte das ganz lange nicht auf dem Zettel, weil ich wollte halt Technik machen, ich wollte programmieren und mich nicht mit Frauenthemen beschäftigen, aber es ist wichtig und wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir uns nur mit Technik beschäftigen können.
Aber angesprochen sind auch alle Eltern von klein auf. Guckt, wofür sich eure Kinder wirklich interessieren und fördert sie darin. Es ist so, dass viele ja sagen, ja, aber Mädchen gehen automatisch auf rosa Sachen zu, bla bla. Aber ganz ehrlich, wenn ihr aber in euch geht, von Tag 1 sprecht ihr mit euren Mädchen, mit euren Töchtern schon anders als mit euren Söhnen.
Das stimmt.
Ja, super. Danke für die Fragen und für eure tollen Antworten. Gibt es noch mehr Fragen aus dem Publikum? Gibt es noch Fragen beim Signal Angel? Ich schaue mal nach hinten.
Das Internet hat leider keine Fragen, aber bedankt sich für den Talk.
Okay, super. Nice. Aber hier ist eine Frage. Ich gebe dir das Mikrofon.
Ja, vielen Dank für den Talk. Als weiblich sozialisierter Mensch kann ich das sehr nachfühlen. Und ich finde, wenn man sich fragt, was kann man tun, man kann einfach die Mädchen mal nicht entmutigen. Das wäre schon mal ganz viel.
Und mit zum Kongress nehmen. Meine beiden Töchter sind da.
Ja, unbedingt. Super. Haben wir noch mehr Fragen aus dem Publikum? Da hinten sind noch welche. Ich springe mal schnell zu euch. Ich guck mal, ob ich das hinkriege. Mal schauen, ob der Audioengel mich gleich killt, wenn ich das Mikrofon hier nach hinten trage. Nein, tut er nicht. Gut.
Ja, hi. Danke für den Talk. Es war so unterhaltsam wie informativ wie auch schmerzhaft. Und ich finde es bei diesen Themen eigentlich immer ganz cool, wie schaffen wir es, dass die Arbeit nicht schon wieder bei den Frauen oder bei den marginalisierten Gruppen liegt. Also was wären denn vielleicht eure 1 bis 3 Top-Tipps an die cis-männliche Welt da draußen? Was können die vielleicht ganz konkret in ihrem Alltag machen, um diese Arbeit gerechter zu verteilen?
Naja, also erstmal haben wir ja in unseren Folien, dass Sie gerne mit uns auf Augenhöhe sprechen dürfen. Wir sind keine sonderbaren Wesen, die irgendwie, wo ihr nicht wisst, wie ihr mit denen sprechen sollt. Damit ist eigentlich schon viel gewonnen.
Und auch, also eben Daten sind auch ein wichtiger Punkt. Also wenn man sich mal die Gehälter anschaut, dass man sich mal überlegt, warum verdienen jetzt die Frauen weniger? Also vielleicht auch so Gehaltsbänder für bestimmte Positionen schon mal einsetzen und eben auch schauen, wen setze ich jetzt ein, wen befördere ich? Vielleicht nicht nur die Menschen befördern, die so ähnlich sind wie ich, sondern auch mal bewusst Reibungen eingehen und ja.
Genau.
Ja, noch eine Frage? Ja, klar.
Ein bisschen eine Aussage dazu. Ich bin Pädagogin und ich finde, es fängt halt sehr, sehr früh an, dass das halt Sozialisierung stattfindet und dass Sozialisierung in eine falsche Richtung stattfindet. Und es ist halt sehr, sehr oft von den Eltern aus und weniger von den Institutionen tatsächlich selber. Weil wenn man sich Studien dazu anguckt, dass wenn man ein freies Angebot gibt und die Eltern auswählen dürfen, was die Kinder tun in der Schule, dann landen oft Mädchen halt in Mädchendingen und Jungs in Jungsdingen. Wenn man aber den Kindern selbst die Entscheidung lässt, in welchen Angeboten sie stattfinden wollen, dann ist es sehr viel differenzierter und sehr viel mehr Mädchen wählen freier aus. Und das finde ich halt, da fängt es eigentlich an.
So bei ja, Jürgen. Super, danke.
Ja, unterstützt ihr diese Aussage?
Oder? Absolut.
Absolut, ja.
Sehr gut, wunderbar. Haben wir noch mehr Fragen? Da hinten ist noch eine. Ja, ich spring mal schnell zu dir. Oder komm nach vorne. Super.
Also ich glaube, ich habe auch noch mehr so eine Aussage. Ich glaube, was so jetzt Cis-Männer machen können, ist sich so ein bisschen mehr versuchen, bewusst zu machen, unter welchen Unterdrückungsmechanismen wir halt leiden. Genauso können sich aber auch Frauen und Cis-Frauen Gedanken machen, wo, unter welchen Unterdrückungsmechanismen andere Menschen leiden. Und das schon mal einfach nicht mehr zu reproduzieren, ist auch schon mal etwas.
Ja.
Also, genau, ein bisschen nachvollziehen, ein bisschen verstehen und dann ist halt dieser schmerzhafte Punkt ein Stück von dem, wie man profitiert, davon und von seinen Privilegien abzugeben, um ein bisschen Raum zu schaffen und zu schauen, was ist da alles noch, was eigentlich irgendwie unsichtbar unter mir steht und leidet. Dadurch. Ja, da gibt es viele.
Ja, und vielleicht auch einfach mal zu Gruppen außerhalb seiner Bubble gehen. Ne? Einfach, also als Cis-Frau vielleicht auch mal zu Queer-Meetups gehen.
Oder als Cis-Mann.
Als Cis-Mann, ja, noch besser.
Ja, mache ich gerne. Wir haben noch mehr Fragen. Cool.
Wow.
Ja, vielleicht auch nochmal zu dem Thema, also womit wir im Kreis so ein bisschen gute Erfahrungen gemacht haben, ist mit so absichtlich so ein bisschen konterkarieren, diese Stereotype, die man hat, also im Zweifelsfall sich Mühe geben, die Frauen eher zu überschätzen, weil im Gegensatz zu Männern haben Frauen ja gelernt, wenn sie was nicht wissen, kommen sie von alleine und fragen und können um Hilfe bitten. Und deswegen einfach mal so ein bisschen Benefit of the Doubt geben und im Zweifel, ja, Not macht auch erfinderisch oder sie finden dann schon ihren Weg, selbst wenn es im Zweifelsfall mal nicht so ist, dass sie Bescheid wissen.
Ja, auch super Tipp.
Ja, super, danke. Haben wir noch mehr Fragen? Ich schaue hier so mal in die Runde. Da ist noch was, hier hinten? Ah ja, perfekt, wunderbar. Ja, ich komme auf meine Schrittzahl heute noch.
Danke für den Vortrag. Ich hoffe, man hört mich. Bei uns ist es mit der Frauenquote ziemlich einfach. Ich glaube, es hat sich, wenn ich meine Kollegen richtig verstanden habe, noch nie eine auf eine technische Position beworben. Geht das Kind schon oder fällt das Kind schon bei der Stellenausschreibung in den Brunnen? Habt ihr das Gefühl, ja, und wenn ja, wo?
Ich glaube, das Kind ist schon im Brunnen gefallen, bevor es überhaupt einen so wunderbaren PädagogIn trifft. Erziehung. Also ja, es ist die ganze Kette. Ne? Es braucht eine gute Erziehung, eine offene Erziehung. Es braucht tolle PädagogInnen. Es braucht Role Models und dann eben auch Stellen, die gut geschrieben sind. Also in der Informatik habe ich das gesehen, dass eben auch Männer manchmal eine Einstiegshürde haben, weil einfach schon so viel vorausgesetzt wird. Mhm. Chancen geben.
Danke.
Beantwortet deine Frage? Sehr gut. Haben wir noch mehr Fragen? Ja, jetzt wird's gut hier. Cool. Weiter geht's.
Hi, danke für den Talk. Meine Frage ist, ob man eure Interviews irgendwo nachlesen kann?
Wir können da mal vielleicht so ein Paper draus machen. Wir mussten halt nur versprechen, dass wir weder Namen noch Firmennamen etc. nennen. Aber ja, tatsächlich, was für eine Person war das, so eine Beschreibung, weil wir hatten auch queere Transmenschen etc. dabei, alles bis auf Cis-Mann. Ja,
also auch so solche Sachen wie grob das Alter, grob die Branche, so ungefähr Berufsbezeichnung, sowas. Also ich fände es super interessant, da einmal drüber zu lesen, was ihr erfahren habt.
Gute Idee.
So, eine schaffen wir noch. Ganz schnell. Ja, ich lasse mal hier nochmal jemand Männliches zu Wort kommen, wenn du dich so definierst.
Auch nochmal danke für den Talk. Habt ihr den Eindruck, dass ihr bei dem Anwerben von Alliierten, jetzt sage ich mal in Hardcore-Cis-Milieus, bei den Männern vor allem dann auch, vielleicht noch mehr Potenziale heben könnt? Und wo würdet ihr denken, sind da so die Hürden, die zu nehmen sind?
Also, ich glaube, es hilft, wenn Männer offen sind und sich eben solche Talks wie unseren anschauen, die beiden Bücher lesen, die wir vorgeschlagen haben, und sich selbst hinterfragen.
Ja, und sich einfach an bestimmte Dinge halten, ja. Es gibt gesetzliche Vorgaben, die auch ihren Sinn machen. Wenn man zum Beispiel nicht nach der Familienplanung gefragt werden darf, das dann auch nicht zu tun. Weil ich denke mal, das kennen sehr viele Frauen, die werden trotzdem gefragt. Oder es wird automatisch davon ausgegangen, dass ich verheiratet bin und Kinder habe. Vielleicht ist das ja gar nicht so. Sondern einfach ich als Person, ich kann das, ich will das jetzt machen, fertig.
Und sich vielleicht auch schon mal auf die Zunge beißen, wenn man einen Satz anfängt mit du als Frau.
Genau. Weil wie klingt das? Du als Mann kannst ja echt gut Auto fahren.
Super, ich glaube, das war ein wunderschönes Schlusswort. Danke nochmal, ein Riesenapplaus an Norberta und Katrin.
Danke.